Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute starten wir in den Dezember und heute starten wir zugleich mit einer neuen Veranstaltungsreihe bei Echtgeld TV, die jetzt mehrere Monate in der Planung war, und heute können wir loslegen. Und zwar loslegen mit den Let's Talk Formaten. Das werden neue Stammgastformate sein, in denen ich Experten regelmäßig begrüße, weil sie regelmäßig A, etwas zu sagen haben und die Themen, die sie mitbringen und über die ich mit ihnen sprechen kann, in den nächsten Jahren definitiv spannend bleiben werden. Und wir starten heute dieses Format Let's Talk mit dem Format Let's Talk China und zusammen mit Frank Sieren. Hallo Frank.
Freut mich. Ich bin das Versuchskaninchen gewissermaßen.
wenn es jetzt schief geht, bist du schuld. Genau. Frank, du bist seit Jahren in China ansässig. Du bist über 30 Jahre dort vor Ort, hast wahnsinnigen Wandel miterlebt, hast darüber verschiedene Bestseller geschrieben. Über zwei davon haben wir ohnehin schon miteinander gesprochen. Das ist zum einen das Xinjin-Buch, wo es darum geht, dass du in 8 längeren Kapiteln einzelne auch ja Tagessituationen beschreibst, wie man lebt, wie man wohnt, wie man sich fortbewegt und so weiter. Und darin auch mal aufgreifst, was aus dieser Metropole alles kommt. Das andere ist China to go. Das sind quasi so 100 Appetithäppchen, etwas kürzer und etwas vielleicht auch dem etwas jüngeren Zeitgeist geschuldet. Ich will mal mit dem 7+3 Grundkonzept anfangen und dich einfach zur Vorstellung mit den typischen Fragen konfrontieren, die wir bei 7+3 auch machen. Und dann steigen wir aber in das Kernthema China auch so ein, dass wir über ein paar Unternehmen, aber auch ein paar Schwerpunkte in den nächsten Monaten sprechen, die ja relativ naheliegend sind. Fangen wir einfach an. Also, wer bist du? Was machst du? Und warum macht dir das, was du tust, so viel Spaß?
Ja, fangen wir mit der letzten Frage an, weil ich jeden Morgen aufstehe und es passiert was Neues, es passiert was anderes. Ich muss Situationen neu durchdenken, Konstellationen überprüfen. Ich kann mich nicht auf das verlassen, was gestern und vorgestern war. Und das ist sehr spannend. Da bleibt man wendig im Kopf und deswegen bin ich nach 30 Jahren immer noch in China, obwohl es natürlich auch viele Nachteile gibt, in so einer 25 Millionen Megastadt wie Peking zu leben. Aber eben insgesamt bin ich sehr dankbar, dass ich dieses zeitgeschichtlich einmalige Projekt begleiten und beobachten darf.
Mhm. Wie kam es bei dir dazu, dass die Börse, dass die Wirtschaft bei dir im Leben begann, eine Rolle zu spielen? Bei dir muss man die Frage noch ergänzen. Wie kam es dazu, dass China eine Rolle gespielt hat und du dann ja auch übergesiedelt bist?
Das war eigentlich ein Zufall. Ich bin nach China gereist und dann im Grunde hängen geblieben, weil es eben viel spannender war, als ich dachte. Ich war damals schon Journalist und habe sehr schnell gesehen, dass das sehr viele interessante Themen hier sind, konnte natürlich auch damals noch nicht, wie eigentlich alle, absehen, welche Dimension diese Entwicklung nehmen würde, wie schnell China dann doch wieder in die Liga, ich sage mal, der Weltmächte aufsteigen würde. Damals war es schon so interessant, dass ich eben einfach geblieben bin, auch gar nicht mit dem Plan, lange zu bleiben, sondern es waren dann mal 1-2 Jahre und dann wurde es immer mehr. Und irgendwann war ich halt durch langes Herumsitzen an einem Ort zum Spezialisten geworden. Und jetzt kann ich nichts mehr anderes. Jetzt muss ich in China bleiben, macht es für mich keinen Sinn, nun Amerika- oder Afrika-Spezialist zu werden.
Gut, aber das Thema ist reichhaltig genug. Es ist ein sehr großes Land. Es ist ein bevölkerungsreiches Land. Zurück nochmal zum Thema Börse und Wirtschaft. Wie kam das in dein Leben?
Naja, also ich sag mal, Wirtschaft spielte und spielt in China doch eine zentrale Rolle. Also ich glaube, man kann das Land nicht verstehen, wenn man nichts von Wirtschaft versteht. Das gilt irgendwie auch für alle Länder, aber für China in besonderem Maße, weil dieser Aufstieg eben hauptsächlich wirtschaftliche Gründe hat. Und sich da reinzuarbeiten, war sehr spannend zu schauen, was machen die Chinesen anders, wie ist das Verhältnis von Staatsbetrieben und Marktwirtschaft, wie stark plant die chinesische Führung neue Trends, neue Entwicklungen, Innovationen, wo greift der Staat ein, vielleicht auch zu viel, wo zu wenig. Und so kam es eigentlich fast selbstverständlich, dass ich mich immer stärker mit Wirtschaft beschäftigt habe. Bis dann die Aktien dazu kamen, hat ein bisschen gedauert. Selbst heute ist der Aktienmarkt innerhalb Chinas noch nicht so richtig erwachsen, wenn ich das so mal so salopp sagen darf. Da ist noch ein bisschen zu viel Lotterie und Wetten und so weiter drin. In Hongkong ist das anders. Aber mit den Jahren kam das natürlich auch, dass ich mich dann immer mehr mit Aktienkursen und Entwicklung einzelner Unternehmen beschäftigt habe. Vor allem in dem Maße, in dem es dann auch ja Listings gab, die außerhalb Chinas stattgefunden haben, in den USA, an der Nasdaq und so weiter und so fort.
Ja, Aktien spielen ja bei EchtGeldTV schon eine wichtige Rolle. Von daher mal die Frage zum privaten Depot, zum privaten Portfolio. Kannst du dich noch an die erste Aktie, an das erste Investment erinnern, das du selber mal eingegangen bist?
Nee, das habe ich vergessen. Das ist schon so lange her. vermutlich war das irgendein großes DAX-Unternehmen, mit dem ich angefangen habe. Aber kann ich mich nicht mehr erinnern.
Okay, aber an die letzte Aktie, an das letzte Investment, was du getätigt hast, kannst du dich erinnern und vielleicht auch ein bisschen umreißen, warum du es eingegangen bist?
Naja, das hatte mit der Entwicklung zu tun, die wir in China beobachtet haben. Ich habe ja das ganze Jahr schon drauf gewartet, dass es ein Konjunkturprogramm gibt, also dass der Aktienmarkt einen Sprung nach oben macht. Die letzten Jahre waren ja eher traurig. Und ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass da im späten Frühjahr was passiert, da kam aber dann nichts, dann lief die Sommerpause, dann fing der September an und da bin ich schon ein bisschen nervös geworden und habe gedacht, ja, warum machen die denn nichts? Weil das früher ist das viel schneller gelaufen. Ich habe dann doch deutlich gesehen, dass jetzt einfach die Entscheidungszeiten in einer viel komplexeren Volkswirtschaft einfach auch länger geworden sind oder kurz gesagt, man streitet sich mehr. Und dann kam ja dieser große Schub Ende September und da war dann zum Beispiel eine BYD-Aktie, die dann ordentlich mit nach oben gegangen ist. Und weil ich mir gedacht habe, dass das in Schüben kommt, habe ich dann auch wieder ein bisschen was verkauft. Und weil ich vermute habe, dass die sozusagen auch so ein bisschen Enttäuschung gibt, weil man erwartet hat, dass die chinesische Regierung, die es mit einem großen Wumms macht. Und es sieht aber im Moment so aus, dass das so in Schübchen und in Scheiben vonstatten geht. Und dafür habe ich dann wieder ein bisschen verkauft und warte jetzt auf die nächste Welle.
Ja, BYD ist ja eine Aktie, die ich für heute gar nicht vorbereitet habe. Bei mir ist sie in der Tat gerade in die Verzehnfachung reingekommen. Allerdings halte ich sie jetzt, glaube ich, auch in der Tat seit 2012, 13 oder 14. Beeindruckendes Unternehmen, gleichzeitig eines der Sorgenkinder oder eines der sorgenauslösenden Aktienkinder, die aus China kommen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht abschließend zu diesem 7er Standardreigen noch. Gibt es eine Investmentweisheit, die du dir immer wieder in Erinnerung rufst und die du vielleicht zu deiner Lieblingsinvestmentweisheit erkoren hast?
Naja, was China und Asien betrifft, darf man sich, glaube ich, nicht von dem Bashing beirren lassen, sondern muss genau gucken, wie sind denn die fundamentalen Daten der Volkswirtschaft, wie viel Luft ist da nach oben, Stichwort bei China, Pro-Kopf-Einkommen von Bulgarien. Und es ist wahrscheinlich nichts, um ganz schnell Geld zu machen, sondern es ist, weil das ein großes Land ist, eher etwas, wo man in solide Unternehmen investiert und nicht so sehr in Kurse und dann auch die Geduld hat, Durststrecken durchzustehen, die es in so einem Land ja einfach dadurch gibt, dass man eben politisch hier und da auch noch eingreifen muss, dass man jetzt zum Beispiel umstellt von Wachstum um jeden Preis auf nachhaltiges Wachstum. Das heißt, die Vorstellung, dass so eine Entwicklung einfach immer nur geradlinig nach oben geht, die ist sicherlich naiv. Aber in der Summe, ja, mit den ganzen Einknickbewegungen ist es dann doch eine Aufwärtsbewegung. Und das ist das, wonach ich gucke und wo ich schaue, gibt es bei den großen Eckdaten Entwicklungen, die besorgniserregend sind. Also, wenn man das mal aufzählen will, dann geht es um die Frage, wie stark ist China im Ausland verschuldet? Da muss man sagen, sehr gering. Gibt es eine Inflation im Land, die darauf hindeutet, dass Geld gedruckt wird? Gibt es auch nicht. Wie sieht der die Handelsbilanz aus? China erwirtschaftet sehr, sehr hohe Handelsbilanzüberschüsse. Dieses Jahr werden sie die 1 Billion US-Dollar wahrscheinlich schaffen als Überschuss. Das sind alles Entwicklungen, die erstmal davon zeugen, dass es in den Grundfesten eine stabile Volkswirtschaft ist. Sie haben auch noch immer die höchsten Devisenreserven der Welt. Die sind, sie haben ein bisschen US-Dollar verkauft oder ein bisschen mehr und stärker in Gold umgeschichtet, aber sie haben sehr, sehr hohe Reserven. Also das Land ist bei allen Schwierigkeiten, die es im Moment gibt, über die wir auch noch sprechen werden, in seinen Grundfesten erstmal stabil und nicht auf dem Weg wie Argentinien oder Brasilien, dass man schon absieht, dass diese Volkswirtschaft bald auf Grund läuft.
Wir werden in den nächsten Ausgaben, die wir dann machen, sicherlich auch noch mal deutlich ausführlicher in so Sorgenbereiche einsteigen. Aber zwei, die jetzt gerade zum Ende des Jahres auch hier eine große Rolle spielen, weil in VW gerade es mit Warnstreiks losgeht, Entlassungswellen sich so langsam den Weg in die Arbeitnehmerschaft hineinbahnen, weil dem einen oder anderen klar wird, dass das Haus in Wolfsburg möglicherweise auch unter Wertanlagegesichtspunkten eher ein Unsicherheits- als ein Sicherheitsbaustein ist. Lass uns mal über zwei Dinge reden, die glaube ich sehr wichtig sind. Nämlich einmal das Thema Elektromobilität und was in dem Markt gerade passiert, wo ja auch deutsche Automobilhersteller anfangen in China massive Absatzprobleme zu haben. Also hier geistern in Deutschland gerade so ein paar Zahlen durch die Gegend, dass irgendwelche Mercedes- oder Audi-Modelle null Verkäufe hatten. Aber wie siehst du aus deiner Perspektive das Thema Elektromobilität und vor allen Dingen auch den Einfluss, den dieses Thema und das von mir mit der Frage unterstellte Durchsetzen von Elektromobilität für deutsche Automobilhersteller und damit auch die angeschlossenen Zulieferer haben wird?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil es tatsächlich ja einen Kernbereich der deutschen Wirtschaft betrifft und wir noch nicht so richtig wissen, was danach kommt. Also als wir mit der Kohleindustrie aufhören mussten, war dann schon klar, was danach kommt. Diesmal ist das anders und man muss halt sehen, dass wir die Innovationskraft der chinesischen Automobilindustrie doch dramatisch unterschätzt haben. Wir sind jetzt gleichzeitig zu langsam, zu teuer und zu wenig innovativ. Und diese drei Faktoren laufen jetzt sozusagen zusammen in diesem Jahr 2024. Was bedeutet, dass bei großen Autoherstellern in Deutschland sich mal eben die Marge halbiert, was wiederum dazu führt, dass man Cashflow-Probleme bekommt.
Ist das aus deiner Sicht so eine Art Nokia-Moment der deutschen Automobilindustrie?
Naja, das ist, es kann ein Nokia-Moment werden. Es ist auf jeden Fall ernst. Also Nokia heißt ja, dann ist man weg irgendwann. Das ist sicherlich noch ein bisschen zu früh, aber es sind wirklich ernste Probleme, weil die Chinesen sich mit einer Geschwindigkeit entwickeln und mit einer Innovationskraft, die wir eben unterschätzt haben. Und da hätten wir vor 10 Jahren schon wach werden müssen. Die Automanager, die in China vor Ort waren, also die deutschen Manager, die haben das auch berichtet. Denen war das auch klar, aber in den Zentralen, in Wolfsburg, in Ingolstadt, in München und in Stuttgart, da ist das dann ein bisschen untergegangen im Stolz auf die eigenen Produkte. Und jetzt sind wir in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und im Grunde hat es schon angefangen mit einem Auto wie dem Smart, mit einer Entwicklung von Hayek damals, der ja so ein Elektrostadtauto haben wollte. Anfang der 90er Jahre war das schon. Wenn man damals angefangen hat, wenn Mercedes damals sich entschlossen hätte, in diesen Bereich weiter zu investieren, ohne das andere aufzugeben, wäre man heute sicherlich weiter. Aber stattdessen hat man dann einen Verbrenner reingebaut, mit einer sehr ruckligen Automatik. Und es wurde am Ende ein Auto, das nie Geld verdient hat. Das heißt, wir haben wirklich verschlafen und wir können auch jetzt nicht rufen Subventionen und uns damit aus der sozusagen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Klar hat es die Subventionen gegeben, aber am Ende nützen Subventionen nur dann, wenn auch wirklich wettbewerbsfähige Produkte dabei herauskommen. Sonst kauft der Kunde nichts. Und das ist eben passiert. Die Innovationskraft dieser Autos ist sehr groß. Die Batterientechnologie ist komplett in China. Die Plattformen der modernen Elektroautos sehen ganz anders aus als die traditionellen Plattformen, natürlich mit Verbrennermotor. Und so sind die Chinesen in eine Vorderhand gekommen und können jetzt bessere Autos zu deutlich günstigeren Preisen anbieten. Und das ist ein Riesenproblem. Um ein Beispiel zu nennen, der BYD Han, der von der Ausstattung und Performance so auf dem Niveau eines EQE ist oder eines Audi e-tron 6 oder eines 5er BMWs. Das sind Autos, die kosten halt so, ich sage mal, mit Vollausstattung 110.000, 115.000 Euro. Dieses Auto wird in Deutschland für 69.000 Euro angeboten und ist im Grunde auch vom Fahrverhalten jetzt nicht deutlich schlechter als seine Wettbewerber, von der Ausstattung sowieso nicht. Und jetzt bitte anschnallen, in China kostet dieses Auto 29.000 Euro. Das heißt, da spielt dann der Wiederverkaufswert und die Marke dann am Ende keine Rolle, weil selbst wenn ich von den 69.000 ausgehe, habe ich dann die 40.000 schon mal upfront in der Tasche. Da interessiert mich der Wiederverkaufswert nur wenig. Das ist die Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen. Und das ist eben sehr, sehr schwierig, sich umzustellen in so kurzer Zeit, zumal die Chinesen ja nicht auf uns warten. Also sie halten jetzt ja nicht mal 2 Jahre an, so dass wir uns sortieren können, sondern deren Race geht ja weiter. Und die denken natürlich jetzt schon in Richtung autonomes Fahren. Und ist im Grunde beim E-Auto dann schon ein Haken dran. Die neuen Batterien von BYD zum Beispiel, aber auch von anderen, die gehen jetzt in Richtung 1.000 Kilometer Reichweite. Als Hybrid kommt man dann auf 2000 Kilometer. Also da sieht man schon, dass das in Dimensionen kommt, wo man sich dann keine so großen mehr Sorgen mehr um das Laden machen muss. Beim autonomen Fahren ist es halt so, das ist jetzt die nächste Stufe. Und da sind inzwischen auch die Chinesen vorne. Huawei, Xiaopeng und andere haben das auch schneller hinbekommen. Das ist ja ein Thema, was für uns noch ganz utopisch ist und in weiter Ferne zu sein scheint. Hier kann man seit diesem Jahr Autos kaufen, die fahren im Grunde, ohne dass man eingreifen muss. Egal, ob das eine Bergstrecke ist, ob das ein kleines Städtchen ist oder eine Autobahn, rechtlich gesehen muss man die Hand noch am Lenkrad halten. Technisch gesehen wäre das nicht mehr nötig. Und da sind sie doch deutlich besser als die Deutschen, inzwischen auch besser als Tesla. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Audi, also das Premium-Segment von VW, jetzt das autonome Fahrsystem von Huawei benutzt.
Ja, und damit haben wir im Grunde genommen schon so die zwei Schreckensbereiche alleine aus dem Automobilbusiness angegangen und sind über die Problemfelder mal hinweggegangen. Und aus China, nicht alleine aus China, aber aus technologischer Weiterentwicklung, besonders intensiv auch in China betrieben, kommt ein weiteres Thema mit rein. Das nennt sich Automatisierung, das heißt also vollautomatisierte Fabriken. Da zeigt der amerikanische Automobilhersteller Tesla auch, wie es geht. In verschiedenen anderen Fabriken läuft es eben auch, wo deutlich wird, dass Arbeitskräfte wegfallen werden. Und dieses Thema der humanoiden Roboter, was dann im Grunde genommen die Automatisierung ohne obendrein noch in den Haushalt, in die Restaurants, in verschiedene andere Bereiche bringt, wird ja dann an verschiedenen Stellen auch dafür sorgen, dass bestimmte Jobs, die wir in Deutschland ja im Moment beispielsweise nur sehr, sehr schwer besetzt bekommen, in anderen Ländern ist es dann partiell anders, aber dass die in Zukunft eben auch wegfallen werden und dadurch eben auch zusätzliche Sprengsätze sowohl ins Deutsche, aber, das wollen wir bei der Gelegenheit nicht vergessen, auch ins chinesische Sozialsystem reinkrachen kann.
Ja, und da muss man eben umdenken. Und die Frage ist, welches Land ist in der Lage, da am ersten out of the box zu denken? Also es gibt im Grunde zwei Varianten in Bezug auf China. Also China wird durchschnittlich auch immer älter. Also es gibt immer weniger junge Leute. Das hat mit der Ein-Kind-Politik zu tun oder hatte früher mit der Ein-Kind-Politik zu tun. Inzwischen wollen die modernen Ehepartner an der Küste wollen lieber arbeiten, Geld verdienen, erfolgreich sein, sodass die Regierung jetzt in die Situation kommt, dass sie Kinder subventionieren muss. Aber auch wenn das passiert, ist die Entwicklung schleppend. Also man hat eine Alterung der Bevölkerung, man hat weniger junge Leute. Jetzt würde man erstmal sagen, das ist volkswirtschaftlich ein Problem. Da gibt es die klassische Lösung, die haben wir in den 60er, 70er Jahren auch gemacht und die Amerikaner haben sie gemacht. Man lässt einfach Menschen aus den Nachbarländern, die andere Lohnniveaus gewohnt sind, ins Land und löst damit sozusagen das Problem der Überalterung. Wenn man jetzt out of the box denkt, könnte man aber auch zu einem anderen Ergebnis kommen und könnte sagen, es ist ein Vorteil, dass man nicht mehr so viel jungen Leuten Arbeit geben muss, weil es nicht mehr so viele junge Leute gibt, nämlich in der Hinsicht, dass es gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze gibt, weil viel mehr Arbeit von Robotern übernommen worden sind. Das gilt eben, wie du zu Recht gesagt hast, nicht nur für die Produktion von Autos und Smartphones und Fernsehern, sondern eben auch zunehmend für die Serviceindustrie. Hier in China ist es inzwischen Alltag, dass wenn man sich im Hotel einen Rasierer oder eine Zahnbürste oder ein paar Schlappen bestellt oder ein zweites Handtuch oder was auch immer, dass dann ein Roboter klingelt, vor der Tür steht und der hat das dann mal eben aufs Zimmer gebracht, der schafft es auch, den Aufzug anzusteuern, ihm zu sagen, dass er bitte die Tür aufmachen soll, der sagt auch dem Aufzug, in welchen Stock er fahren soll und der schafft es dann auch, in dem Zimmer anzurufen.
Da muss ich mal unterbrechen. Machen die das über eine Kommunikation mit quasi, also sind es so humanoid-ähnliche Roboter, die dann wirklich auch auf die Fahrstuhltaste drücken?
Eher so rollende, die sehen noch wenig humanoid aus.
Und die kommunizieren dann im WLAN des Hotels und sagen, fahr mal in den vierten Stock.
Ja, genau. Okay. Das geht dann über WLAN. Die Roboter selbst sind eher so rollende Tonnen oder Überraschungseier. Da hat man noch ein Gesicht drauf gemacht. Also das ist noch ziemlich simpel und dann hat er so ein großes Maul, das macht er dann auf und dann liegt dann das Handtuch, das man bestellt hat oder was auch immer, liegt dann da drin. Und der blinkt dann ganz schön, dann nimmt man das raus und Thema erledigt. Wie gesagt, wir reden darüber, dass das ist schon Alltag. So. Das ist jetzt noch nichts, was sozusagen das ganze Hotel oder das Personal des Hotels obsolet macht. Aber man sieht, in welche Richtung das geht. Es gibt in China, in Südchina auch schon Restaurantketten. Da kochen die Roboter. Und zwar kochen die alte, traditionelle chinesische Gerichte. In alten Tontöpfen werden die serviert. Und da stehen die Leute Schlange nicht, weil da Roboter kochen und Roboter servieren und das alles so schön bunt ist und blinkt und Hightech, sondern sie gehen dahin, weil das Essen so gut ist.
So, weil es eine brutal gleichbleibende Qualität hat?
Ja, genau. Der Roboter ist nie verliebt, die Suppe nicht versalzen. Die probieren ein Gericht bis zu 1000 Mal. Dann hat man eigentlich nur noch die einzige Schwankung, die man hat, ist dann die unterschiedliche Qualität oder Ausführung der Zutaten. Aber auch das kann man steuern. Das heißt, da entsteht eine völlig neue Serviceindustrie, die auf Robotern basiert. Und wie bei allem, wie auch bei McDonald's, muss man jetzt keine Angst haben, dass jetzt alle Italiener an der Ecke oder alle Chinesen an der Ecke verschwinden. Aber es wird ein starkes zusätzliches Element sein. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das wird bedeuten, dass man weniger junge Leute braucht. Und wie gesagt, jetzt kann man sagen, es ist auch ein Vorteil, dass man diese jungen Leute gar nicht hat. Und dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, wie versorgt man denn die Alten? Weil alte Leute sind eigentlich nur dann ein Problem, wenn sie kein Geld haben. Dann sind sie ein großes Problem. Wenn sie aber Geld haben, sind sie eigentlich sehr tolle Konsumenten. Sie fragen viele Krankenhausgüter nach und so weiter und so fort. Also volkswirtschaftlich eigentlich durchaus interessant. Und dann muss man halt überlegen, wie man die Gewinne, die die Roboter erwirtschaften, zu den Alten transferiert. Und das ist zum Beispiel ein volkswirtschaftliches Thema, mit dem man sich hier in China durchaus schon beschäftigt.
Gibt's da Konzepte? Weil das Problem kommt ja früher oder später auch auf Deutschland zu, wobei es aus meiner Sicht ja mit 125 Milliarden aus dem Bundeshaushalt als Zuschuss in die Rentenkasse schon durch Schlampereien und Nachlässigkeiten in den letzten Jahrzehnten sehr eklatant da ist. Aber das Problem wird eben auch in irgendeiner Form in die USA rüberkommen. Aber was sind da Konzepte beispielsweise zur Besteuerung in China?
Na, das Konzept ist einfach, dass man die Produktivität dramatisch erhöhen kann und damit ohne Mühe sozusagen mehr von den Gewinnen der Roboter abzweigen kann, ohne dass der Unternehmer jetzt im Dreieck springt. Der wird immer im Dreieck springen, aber sozusagen relativ gesehen kann er das schmerzfrei aushalten. So, da ist immer die Frage, wie viel und wohin und so weiter und so fort. Aber es ist eben ganz interessant, dass es nicht so sehr darum geht, dass der Staat das einsackt, sondern dass man das Geld benutzt, um den Konsum zu steigern. Also sozusagen, das ist eine dezentrale Investition. Das ist ein anderer Schwerpunkt, als das bei uns ist.
Aber das passiert auch schon. Also es gibt quasi so eine Art, gibt es schon sowas wie eine Robotersteuer oder für besonders stark technisierte Unternehmen irgendeine Form der zusätzlichen Geld- oder finanziellen Belastung?
Nein, das sind alles Konzepte, die werden mal stichpunktartig ausprobiert. Aber dazu ist es ja im Grunde noch zu früh. Also man ist ja noch nicht in der Situation, dass man jetzt Automatisierungsgrade von 97-98% durchweg hat, sondern da gibt es einzelne Unternehmen, einzelne Branchen, wo das schon so ist. Aber die Entwicklung geht in diese Richtung und man muss eben für entweder die eine oder die andere Entwicklung gewappnet sein. Also wenn das Konzept mit der Transferierung der Gewinne der Roboter zu den Alten nicht funktioniert, gibt es eben immer noch den sozusagen Plan B, den normalen Plan B, und dann lässt man halt Gastarbeiter ins Land. Das tut China aber im Moment nicht. China ist kein Einwanderungsland. Also jemand wie ich, der 30 Jahre in China lebt, würde ja, wenn ich in Amerika leben würde, schon sagen, dass ich, wahrscheinlich würde ich sagen, ich bin Amerikaner deutscher Herkunft. Wenn ich sage, ich bin Chinese deutscher Herkunft, würden sich alle Chinesen totlachen, weil sie dieses Konzept gar nicht kennen Und mir kommt es auch kaum über die Lippen, muss ich ehrlich sagen. Nichts gegen die Chinesen.
Aber in deinem Alltag bewegst du dich quasi mit der Sprache auch und radebrechst nicht wie ich dann, wenn ich in Peking unterwegs bin, irgendwie auf Englisch oder sonst wie, sondern.
Naja, das ist alles relativ mit dem Radebrechen. Meine Kinder können deutlich besser Chinesisch als ich. Und insofern ist das auch eine Sprache, wo man sich dann immer weiter hinsetzen muss. Die fällt einem nicht so zu. Und da ist es bei mir dann schon so, dass ich dann manchmal abends lieber ein Glas Wein trinke, als mir noch drei neue Vokabeln rauszusuchen.
Das Glas Wein wird dir dann aber, das öffnest du noch selber, das wird dir noch nicht von einem Haushaltsroboter gebracht, das läuft noch ganz konventionell ab.
Das läuft noch ganz konventionell ab und ich trinke den auch selber.
So, aber ansonsten ist es schon so, dass du diese Erlebnisse auch schon in Peking hast, dass du mit einem autonomen Fahrzeug dich irgendwo hinbringen lassen kannst oder läuft es nur in Shenzhen?
Nein, das ist auch in Peking. Also diese Fahrzeuge sind ja auf dem Markt. Ob das jetzt die Fahrzeuge von Huawei sind, die sie zusammen mit Ceres oder mit Baik bauen. Also der Aito zum Beispiel von Ceres ist in diesem Jahr das bestverkaufte Auto über 60.000 Euro, also im Premium-Bereich mit Abstand. Und zwar sowohl bei den Verbrennern als auch bei den E-Autos. Und das ist ein Auto, das eben schon sehr weit autonom fährt. Es gibt, wie gesagt, immer noch die juristischen Einschränkungen, dass man die Hand am Lenkrad lassen muss. Und dass man sich auch nicht einfach hinten auf den Rücksitz legen kann. Aber das Auto schafft das schon. Also da ist jetzt nur die Frage, wann der Staat dann sozusagen die Zügel lockerer lässt.
Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder hier bei Echtgeld TV auch über Waymo gesprochen, über das vollautonome Fahren, was in verschiedenen Städten in den USA schon läuft. Deinem Chin-Jin-Buch habe ich entnommen, dass es dort auch schon möglich ist, vollautonom zu fahren. Da gibt's aber noch nicht so ein Rollout auf Festland China insgesamt.
Es geht in verschiedenen Städten. Also jetzt muss man mehr ins Detail gehen. Also die Frage ist zum Beispiel bei diesen Taxis. Die Taxis dürfen dann in bestimmten Vierteln fahren. Die Taxis, die autonom fahren, basieren zum Teil auch noch auf Systemen, die als Grundlage eine Karte nehmen. Die neuen autonomen Fahrsysteme haben gar keine Karte mehr, die sie sozusagen einüben, sondern die bewegen sich nur noch aufgrund von einer Mischung aus Kameras, aus LiDAR und aus Radar fort. Das heißt, die wissen nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Und sind nicht darauf angewiesen, dass man ihnen vorher eine Karte einfüttert. Das ist jetzt sozusagen die nächste Stufe. Und davor gibt es natürlich alle möglichen Varianten. Aber am Ende ist das natürlich wo man hin möchte, dass sich diese Autos einfach prinzipiell überall bewegen können, wo man hinfahren will und man eben nicht darauf angewiesen ist, dass sie dann vorher die Fahrwege eingetrichtert bekommen haben.
So, das war mal als Einführung, glaube ich, schon mal was, wo ihr auch eine ganze Menge mit anfangen könnt und gerne auch im Kommentarbereich, gerne auch per E-Mail an hallo@echtgeld.tv mal eure Ideen, eure Schwerpunktsetzung, eure Wünsche an dieses Let's Talk China Format formulieren könnt und das gerne auch tut. Wir haben hier schon eine ganze Menge an Themen in der Vorlage und wir werden das Thema Automobile als Block definitiv nochmal vertiefen. Wir werden auch Automatisierung als Block sicher nochmal vertiefen. Von daher, das kommt alles in den nächsten Monaten und dann immer mit der Begleitung von Frank Sieren. Aber wir haben ja auch in der Vergangenheit schon in das Echtgeld-TV-Depot chinesische Aktien reingekauft. Hier schon mal eine Gruppe angelegt, wo die chinesischen Aktien drin sind, wo die Gesamtposition mit 30% im Moment im Minus ist. Wir erinnern uns alle an die Debatten, wie chinesische Aktien dann eben auch dargestellt wurden, welche Gefahren in den Raum gestellt wurden. Und übrigens, wo wir gerade bei Gefahren sind, hat der Christian noch eine ganz kurze Grußbotschaft natürlich auch in dieser Sendung zu bringen.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem das jetzt auch erledigt ist, blicken wir auf diese China-Position, die wir mal immer so reingekauft haben. Da ist eine Alibaba, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zweimal gekauft worden. Die Baidu ist drin, eine Haier Smart Home und eine Ping An, die wir beide heute wegen verschiedener Aktiengattungen nicht vertiefen werden und eine Tencent. Aber diese ABT, also diese Alibaba, Baidu und Tencent, das sind ja eigentlich auch mal schöne Gelegenheiten, sich die Aktien da noch mal ein bisschen genauer anzugucken und vielleicht auch mal aus der Perspektive eines Frank Sieren darüber zu sprechen, was bei diesen Unternehmen alles so stattfindet. Also Alibaba, eine Aktie, die so im Bereich von 80, 82 Euro umgerechnet im Moment steht, der auch zugebilligt wird, dass sie im Grunde genommen so im Bereich von 8 Euro Gewinn pro Aktie macht, also verhältnismäßig günstig darstellt und wo man eben auch immer mal wieder sagen kann, es ist gemessen am Bruttowarenvolumen schon heute der weltweit größte das weltweit größte Unternehmen für Online und mobilen Handel. Also da sind sie dann schon vorne und betreiben Taobao, betreiben Tmall und verschiedene andere Sachen. Und all das, wo Alibaba auch in deinem Leben in China stattfindet und was dieses Unternehmen ausmacht, so aus deiner Perspektive, da freue ich mich jetzt einfach ein paar Sachen vielleicht auch aus dem Kundenalltag eines Taobao-Kunden oder eines Tmall-Kunden zu hören, was da in China vielleicht auch eben in Abgrenzung zu dem, was wir in Deutschland von Amazon und von anderen Unternehmen gewohnt sind, wie da der E-Commerce so abläuft und was Alibaba ansonsten vielleicht auch noch an Angeboten hat, die wir hier gar nicht so regelmäßig beleuchten.
Ja, also es ist halt viel bestimmender für das alltägliche Leben, was da an Onlinehandel passiert. Man lässt sich eigentlich fast alles schicken und es ist so, dass man irgendwie abends irgendwas bestellt und am nächsten Morgen kann es passieren, dass man die Zähne noch nicht geputzt hat und es klingelt und da steht einer mit einem Dreirad und hat das Produkt schon vorbeigebracht, was auch damit zu tun hat, dass man gar nicht so viele große Logistikzentren hat, sondern das chinesische Logistikzentrum ist eine Straßenecke. Und da kommt ein Lastwagen voller Pakete und da stehen dann 30 von diesen Quaidis, von diesen kleinen Dreirädern. Und die sind eigentlich verbunden über Smartphones. Und dann werden diese Pakete an diese Dreiräder einfach verteilt. An der Straßenecke, die sind dann nach 25, 30 Minuten auch wieder weg und fahren dann alle los. Der Lastwagen fährt wieder woanders hin, vielleicht an eine andere Ecke oder lädt wieder auf. Also das ist auch sehr informell, aber eben dadurch sehr, sehr effizient.
Und die Sachen kommen dann richtig zu dir? Also die klingen dann quasi bei der Apartmentanlage, fahren
also in den Fahrstuhl zur Tür? Also gibt es mehrere Varianten. Entweder kommen sie bis zur Tür oder es gibt in vielen Apartmenthäusern, also Hochhäusern, dann auch unten so muss man sich vorstellen, wie große Briefkästen, da werden die Kisten reingetan und dann kriegt man einen Code zugeschickt und dann gibt man den Code einfach ein und dann geht irgendeine Tür auf und ist dann das Paket drin. Also das gibt's auch, das ist auch immer häufiger, sodass der Paketlieferant dann eben auch nicht darauf angewiesen ist, dass jemand da ist und da unter Umständen Treppen hochlaufen muss, sondern dann ist für so einen ganzen Compound mit 10 Hochhäusern gibt's dann eben an 2, 3 Stellen diese Aufbewahrungsstationen und die holt man da ab. die Sachen.
Aber das läuft eben für dich auch schon so ab, dass du da bestellst und dann über diese verkürzten Wege auch mit Automatisierung quasi in den Genuss deiner schnellen Lieferung kommst.
Genau. Es gibt jetzt, sind meistens immer noch Dreiräder mit Fahrern, aber es fahren jetzt auch schon automatisierte Lieferfahrzeuge rum, aber es ist noch nicht so oft. Ist eher noch selten, die üben noch.
An welchen Stellen spielt eine Alibaba für dich in deinem Alltag oder auch für die chinesischen Menschen ansonsten eine Rolle, die aus deiner Perspektive auch in der medialen Betrachtungsweise vielleicht auch immer mal ein bisschen zu kurz kommt?
Naja, Alibaba ist ein ganz interessantes Beispiel dafür, dass wir die chinesische Entwicklung und die chinesische Politik leicht missverstehen. Wir haben ja bei Alibaba alle irgendwann den Eindruck gehabt, der Staat zieht sozusagen den Stecker. Die Aktie ist ja dann auch in den Keller gegangen. Dazu muss man aber wissen, dass die Entwicklung von neuen Branchen in China eben anders verläuft als in Europa, im Westen, vielleicht auch ein bisschen anders als in den USA, weil wenn eine neue Branche entsteht, dann gibt es zunächst einmal keine Spielregeln in China. Also bei Alibaba gab es nur eine einzige Regelung, nämlich Amazon muss leider draußen bleiben. Ich habe das damals kritisiert, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung. Heute bin ich etwas stiller, weil ich, wenn ich sehe, was dabei rausgekommen ist, nämlich Alibaba, und es dann vergleiche mit dem, was wir in Europa haben. Da ist nämlich die Otto-Gruppe der größte Online-Händler, sehr erfolgreich, muss man sagen, in Europa. Und sie haben es auch geschafft, von diesen Katalogen, an die sich die Älteren noch erinnern, wegzukommen zum Online-Handel. Viele andere Unternehmen sind untergegangen. Aber im internationalen Vergleich sind die natürlich jetzt doch deutlich kleiner. Also in China war es dann eben so, dass man gesagt hat, okay, wir machen das zu. Und dann haben eben verschiedene Unternehmer im marktwirtschaftlichen Wettbewerb ihr Glück versucht. Und so wie es dann immer ist, wenn man keine Spielregeln hat, irgendwann gibt's ein Monopol. Und das Monopol verstärkt und verdichtet sich immer mehr. Und das war eben in diesem Fall Alibaba, die alles andere in den Schatten gestellt haben. Und die Aufgabe eines erfolgreichen Unternehmers ist zweierlei, zu wissen, da gibt es eine Decke, also das geht nicht endlos. Und zweitens zu versuchen, die Decke zu finden, ohne dass sie ihm auf den Kopf fällt, sozusagen. Und das war das, was Jack Ma gemacht hat, nämlich mit Ant Financial. Das war ja, die Idee war ja, über Mikrokredite sozusagen den Menschen auch zu helfen, diese Produkte zu kaufen. Und da hat die chinesische Regierung zugegebenermaßen sehr spät, kurz vor dem großen Börsengang, mal genau hingeguckt und gemerkt, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, das in der Lage ist, das chinesische Finanzsystem aus den Angeln zu heben. Zumal Alibaba natürlich gesagt hat, ich bin klein, mein Herz ist rein, ich bin keine Bank und muss mich deswegen auch nicht an die Bankenregeln halten, die relativ streng sind in China. Und da hat dann die chinesische Regierung gesagt, lieber Jack Ma, herzlichen Glückwunsch, du hast die Decke erreicht. Und dann muss man sozusagen als chinesischer Unternehmer sich daran erinnern, wer einem den Weg bereitet hat, dadurch, dass der Markt geschlossen wurde, und ein bisschen sich still verhalten, einen sozusagen Kotau machen. Und Jack Ma ist dann einfach zum Golfen nach Mallorca gegangen mit seiner Yacht, mehrere Monate, war in Japan. Und in der Zeit hat die chinesische Regierung ein Antitrust-Law, also ein Antimonopolgesetz entwickelt für diese Branche mit internationaler Beteiligung. Da waren die Besten der Welt dabei. Und das wurde dann implementiert. Und nachdem sozusagen es implementiert war, hat man dann dem Jack Ma auch wieder signalisiert, er ist wieder lieb, er kann wieder zurückkommen. Und man hat dann sehr deutlich gesehen im folgenden Jahr, dass die Wettbewerber von Alibaba deutlich mehr Luft zur Entwicklung hatten, während Alibaba weiter wächst, aber eben nicht so stark. Und den Fehler, den die Regierung gemacht hat, und das war ein großer Fehler, ist, dass sie geglaubt hat, sie könnte sowas über Nacht durchsetzen. Und das hat, da gibt es ein chinesisches Sprichwort, das heißt, das Huhn schlachten, um die Affen zu erschrecken. Und das kann man aber in dann doch relativ modernen marktwirtschaftlichen Strukturen nicht einfach über Nacht machen, weil man dann die Investoren und auch die Konsumenten doch stark verunsichert. Die fragen nämlich dann zu Recht, was passiert denn morgen? Was macht der Staat denn morgen? Das hätte man besser moderieren müssen. Da hätte es eine Übergangszeit geben müssen, wo, ich sag mal, die alten, wo die alte Zeit der Regelfreiheit aufhört und die neuen Regeln langsam greifen. Und das hat man aber nicht gemacht und hat das unterschätzt, wie, ich sage mal, selbstbewusst die Marktteilnehmer auch sind. Und das hat zu diesem großen Vertrauensverlust geführt. Ähnlich hat man das in den Immobilien, im Immobilienbereich gemacht. Und diesen Vertrauensverlust, den muss man jetzt irgendwie versuchen, wieder wettzumachen, weil die Investoren und die Konsumenten haben selbstbewusst, wie sie jetzt auch in China inzwischen sind, schon verstanden, dass die Partei, dass der Staat sie zu viel zwingen kann, aber eben nicht zu zwingen, zu investieren und zu konsumieren. Interessant dabei ist, ob, und das ist eigentlich die Frage, die man eigentlich diskutieren sollte, was denn sinnvoller ist, ob man, wenn eine neue Branche entsteht, erstmal so viele Regeln schafft, dass keiner mehr Lust hat, zu investieren. Oder dass man es andersrum macht, dass man erstmal keine Regeln hat und die Regeln erst dann schafft, wenn einer der Player als Monopolist über die Stränge schlägt und dann vielleicht auch weiß, welche Regeln man braucht und welche Regeln man nicht braucht. Und ich würde sagen, da das ist durchaus ein Bereich, wo wir ein bisschen voneinander lernen können. Also die Chinesen sollten das jetzt nicht komplett laufen lassen und dann über Nacht reinschlagen. Und wir sollten vielleicht überlegen, ob wir nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel Regeln am Anfang haben, die den Investoren und den Startups die Luft nimmt.
Was ich sehr spannend fand, ist, dass du die Geschichte auch zum Börsengang bei Ant Financial und wie der gestoppt wurde, im Grunde genommen von einer für mich eher anderen Perspektive erzählt, dass nämlich, dass die chinesische Finanzaufsicht da ohnehin schon tätig war und sich Sachen angeguckt hat und dann kurz vor dem Börsengang. Hier in Deutschland und in der Wahrnehmung, die bei mir dann eben verhaftet geblieben ist, war es ja insbesondere auch eine Ansprache, eine Rede von Jack Ma im Zuge des anstehenden Börsengangs, wo er relativ stark Kritik an der Finanzaufsicht geübt hat und gesagt hat, dass bestimmte Innovationen auch nicht so möglich sein, wie es eigentlich notwendig wäre, damit China vorankäme, dabei auch traditionelle Banken angegriffen hat. Und es wirkte Informationen aus der Berichterstattung in Deutschland entnehmend für mich eigentlich eher so, dass diese Kritik an dem Ist-Zustand dazu geführt hat, dass die gesagt haben, Moment mal, Freundchen, wenn du uns hier so kritisierst, dann lassen wir das mal ganz kurz bleiben. Und in dem Zuge dann auch noch Dinge entdeckt wurden. Und also du sagst schon, dein Eindruck war, dass die schon vorher gegen Ant Financial so ein bisschen gesteuert haben und vielleicht Jack Ma auch zu dieser Rede provoziert haben und er dann irgendwann gemerkt hat, er zieht den Kürzeren.
Ja, also ich sag mal, die Kritik wäre, mit der hätte man leben können, weil es ja im Grunde eine Kritik war, die ja durchaus Auswege gezeigt hat. Nur so kam eben beides zusammen. Aber am Ende ist natürlich viel, viel wichtiger gewesen, dieses Geschäftsmodell, das die chinesische Bankenindustrie ausgehebelt hätte. Also das ist natürlich von viel größerer Relevanz, bei so einem doch sehr mächtigen Unternehmen im Vergleich zu der Tatsache, dass sich jemand zu irgendeiner Frage kritisch äußert. Am Ende spielt das natürlich ineinander, kann man das nicht trennen, aber wenn man das gewichten muss, dann ist natürlich das Geschäftsmodell viel, viel riskanter gewesen als die Kritik an dem Bankensystem, die zum Teil auch innerhalb der politischen Elite ja durchaus geteilt wird. Also insofern würde ich nochmal sagen, der Fehler bestand nicht darin, dass man eingegriffen hat, sondern wie man eingegriffen hat. Ja, das ist halt in einem dann doch so in weiten Teilen des Landes, modernen Land, nicht mehr möglich, einfach über Nacht sozusagen alles anzuhalten und zu sagen, hoppla, ja, und das ist ja im Grunde auch ein bisschen der Beweis dafür, dass die Regierung das vorher nicht so richtig mitgekriegt hat, was da passiert.
Und in der Außenwahrnehmung war es ja dann auch der Auslöser, der dazu geführt hat, dass die Skepsis gegenüber China-Investments immens gestiegen ist. Ja. Und im Grunde genommen auch dafür gesorgt hat, dass Milliardenbeträge offensichtlich aus chinesischen Aktien abgezogen wurden.
Und das war aber auch wieder eine Übertreibung, würde ich sagen. Also da wurde auch das Kind so ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet. Denn dahinter standen ja sozusagen strukturelle Veränderungen, nämlich ein Antimonopolgesetz, das ja durchaus sinnvoll ist. Und das wollte ich eben sozusagen nochmal deutlich machen, dass die eine Überreaktion oder hektische Reaktion dann wiederum auf der anderen Seite eine hektische Reaktion ausgelöst hat. Und dass man darüber nicht vergessen soll, dass ich sage mal, die Landschaft der Unternehmen um Alibaba heute marktwirtschaftlicher ist als bevor es dieses Gesetz gab. Also es gibt für mehr Unternehmen eine Wettbewerbschance, als das früher der Fall war. Das heißt, es wurde also nichts verstaatlicht, ging auch nicht zurück zu Mao und so weiter und so fort. Wie gesagt, sehr ungeschickt gemacht. Und mit diesem und dieses Ungeschick hat eben zu einer sehr heftigen Reaktion geführt. Und das ist jetzt im Moment das Problem. Dieser Vertrauensverlust, der ist ja da. Da kann man ja nicht sagen, stellt euch nicht so an. Sondern man kann nur darauf hinweisen, dass, ich sage mal, zwischen dem Gefühl und den objektiven strukturellen Entwicklungen vielleicht noch ein kleiner Unterschied besteht und der wieder darauf hindeutet, dass sich das sozusagen vielleicht dann doch kitten lässt. Wie schnell ist allerdings eine sehr spannende Frage, die sich nicht so lange, nicht so leicht beantworten lässt.
Ja, ich habe mir gerade noch eine Frage für das nächste dann eben auch aufgeschrieben, weil man ja zu dem Thema eben auch noch gerade, was das Thema Blame Game von China so erzielen könnte und aufgreifen könnte, noch verschiedene Anknüpfungspunkte hat, gerade jetzt mit dem dann ja neuen oder wieder neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, der ja auch relativ markig gegenüber China und den Unternehmen dort auftritt. Aber jetzt nochmal bezogen auf die Alibaba-Aktie, wo ich ja in der Tat auch sehe, es ist ein Unternehmen, was aus dem chinesischen Alltag kaum wegzudenken scheint, was sehr günstig bewertet wirkt. Gibt es aus deiner Sicht und deiner Beobachtung irgendwelche starken Gegenargumente, die gegen ein Investment in Alibaba sprechen?
Das stärkste Gegenargument ist dieser Vertrauensverlust, den es nun mal gibt und der eben, wo man sich wieder langsam annähern muss. Das gilt für die Konsumenten und Investoren in China ebenso wie für die internationalen Investoren.
Der Vertrauensverlust, den Alibaba auch in China genommen hat?
Naja, es ist weniger der Vertrauensverlust in Alibaba, sondern die Sorge, dass der Staat jederzeit und über Nacht in irgendwelcher Art und Weise eingreifen kann. Das ist ja das sozusagen das größere Problem. Wie gesagt, das Eingreifen war sinnvoll, aber Der gemeine Investor sagt sich natürlich, ja, heute war es sinnvoll, ist es morgen sinnvoll? Wie funktioniert dieses Spiel eigentlich und ist das für mich kalkulierbar? Also hat ein Unternehmen, das eigentlich ganz erfolgreich ist, hat das eine reelle Chance, am Aktienmarkt zu reüssieren, oder fummelt der Staat da dauernd dazwischen?
So, aber das ist ja ein Thema, was wir hier ohnehin immer wieder hatten, also über die Skepsis, da haben Christian und ich auch schon ohne dich drüber gesprochen. Wir werden es jetzt in den nächsten Fassungen von Let's Talk China immer wieder auch mit dabei haben, aber das muss ja klar sein, und wir machen es ja im Grunde genommen auch deswegen, um zu gucken, wie, auch mit welcher Intensität man sich in China investmenttechnisch aufstellen kann, aber wir haben hier eben Unternehmen, in das ich ohnehin schon investiert war, und damit das quasi Gegenargument jetzt nicht stark genug war, weil das ist etwas, was wir ohnehin schon haben, diese ablehnende Haltung und diese Skepsis, und von der profitiere ich ja im Grunde genommen auch dadurch, dass ich ein Unternehmen von sehr guter Qualität, von sehr starkem Wachstum in den letzten Jahren eben auch zu einem verhältnismäßig günstigen Preis kaufen kann.
Genau. Andererseits bedeutet das auch, dass man nicht weiß, wann es wieder richtig bergauf geht.
Genau. Aber
die Geduld muss man haben, aber sozusagen von der Unternehmensstruktur her gibt es gegen Alibaba jetzt erstmal nichts einzuwenden. Es macht natürlich schon Sinn, mal zu gucken, was die Wettbewerber machen, weil die haben jetzt mehr Spielraum. Und da mal zu schauen, was sich da bewegt, das ist sinnvoll. Auch gegen das Anti-Trust-Law, das Anti-Monopol-Gesetz, ist jetzt erstmal nichts einzuwenden, weil es tatsächlich am Ende sozusagen mehr marktwirtschaftlichen Wettbewerb schafft. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo man sagt, das Unternehmen ist solide, alles ist gut, morgen geht die Achse durch die Decke.
Ja. Günstig bewertet bleibt sie. Günstig bewertet. Günstig bewertet ist dabei ein Stichwort, wo wir auch bei dem nächsten Titel, um den es jetzt geht, kurz drüber reden. Im Grunde genommen ist es, also wenn man so eine Kurzbeschreibung von Baidu liest, dann fühlt man sich schon so ein bisschen auch ernsthaft an Alphabet erinnern. Ich weiß nicht, welche Videoplattform sie da haben, vielleicht bringst du da gleich mal Licht ins Dunkel, aber die größte Internetsuchmaschine haben sie ohnehin schon, und jetzt sind sie im Bereich Cloud und künstlicher Intelligenz und dann eben auch autonomen Fahren in irgendeiner Form mit dabei, notieren im Grunde genommen auch wirklich sehr, sehr günstig. Für die Aktie wird in diesem Jahr im Jahr 24 ein Gewinn von 1,16 Euro erwartet. Der Kurs der Aktie hier 10 Euro, also KGV lächerliche 10. Es scheint so zu sein, wenn man sich Umsatz- und Gewinnentwicklung anguckt, dass da irgendwie jemand auch auf der Bremse steht. Aber vielleicht hast du noch ein paar Eindrücke zu Baidu generell und vielleicht auch dazu, warum hier der Eindruck entsteht, dass das Wachstum in den letzten Jahren, also das ist kein Eindruck, sondern das kann man eigentlich festschreiben, denn das Wachstum von 2018 bis 2023 zum Beispiel bleibt erheblich hinter dem einer Alphabet zurück. Und da muss man sich ja dann schon fragen, warum ist dieses Suchmaschinengeschäft in China nicht ähnlich wachstumsstark, wie es bei Alphabet und bei Google ist?
Ja, die Frage kann man einfach beantworten, weil es sozusagen nur bestimmte Informationen gibt, weil es eben eine zensierte Suchmaschine ist, die sicherlich dann innerhalb des Bereiches, der nicht zensiert wird, durchaus große Stärken hat, wenn es also um innerchinesische Themen geht, aber eben nicht auf dem Niveau ist von Google. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten halte ich das Unternehmen in seiner Vielfalt auch für sehr vielversprechend. Aber da gibt es eben auch den geopolitischen Gegenwind, den eben ein Unternehmen spürt. Vielleicht kann man das Beispiel, vielleicht ist das bei dem Beispiel Huawei deutlicher zu sehen. Huawei ist nun nicht gelistet, sondern gehört den Mitarbeitern überwiegend. Da sieht man aber, was passieren kann, wenn dann ein amerikanischer Präsident bestimmte Chips verbietet, wenn man da in die Zeitläufe des geopolitischen Machtkampfes kommt. Und das ist ja in der Geschichte nichts Neues, dass die etablierten versuchen, also die Etablierten versuchen, die Aufsteiger schlecht zu machen und zu schwächen, um sich nicht selber mehr anstrengen zu müssen. Das haben die Adligen auch gemacht mit den aufsteigenden Bürgern im 19. Jahrhundert. Das haben die Engländer in der industriellen Revolution mit den Deutschen gemacht, made in Germany, war ursprünglich ein von den Engländern erfundenes Schimpfwort für minderwertige Produkte. Das heißt, je erfolgreicher man ist, desto mehr muss man mit diesem Gegenwind rechnen. Und diese geopolitische Konstellation jetzt, ob sie berechtigt ist oder nicht, spiegelt sich eben auch im Verhalten der internationalen Investoren wieder. Und das sind eben Faktoren, die bei einem Aktienkauf auch eine Rolle spielen. Nicht nur das Wachstum und die Performance, die ist sicherlich langsamer als bei Alphabet, beschaulicher sozusagen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Wachstumsspielräume dieses Unternehmens anguckt in einem Land wie China und darüber hinaus, dann würde ich sagen, also ist das jetzt kein allzu großes Risiko.
Okay, das heißt, da
ist ein bisschen so wie der Wind-Kälte-Faktor beim Wetterbericht. Ja, es ist eigentlich 9 Grad, aber es fühlt sich irgendwie kälter an. Und deswegen zieht man eine dickere Jacke an, als man eigentlich aufgrund der objektiven Temperaturen müsste.
Ja, okay. Das heißt, hier im Grunde genommen auch schon das Gegenargument einer eventuellen Aufstockung, das kriege ich hier gar nicht so richtig. Das heißt für mich an der Stelle, wenn ich hier also sage, ich lege hier mal den nächsten Betrag auch direkt rein, dann würdest du dann nicht sagen, nee, halt bloß dein Geld in Sicherheit, Tobias.
Nein, aber
ich will dich nicht in eine Anlageberatung rein, keine
davon,
Sorge.
Wenn man davon Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, würde ich sehr davon abraten.
Ja, will ich nicht. Aber also Weihnachtsgeschenke, das Thema ist einigermaßen gesichert. Damit jetzt eine Position. So, und der aufmerksame Echtgeld-TV-Zuschauer merkt natürlich, Moment mal, jetzt habe ich für 2.000 Euro gerade gekauft und zeige das hier auch. Und das hat einen Grund, denn ich bin in einer anderen Aktiengattung bei Baidu im Moment noch drin. Und ich glaube, morgen oder übermorgen werde ich feststellen, dass mir die Gewichtung von Baidu zu hoch ist und werde diese Aktiengattung, die andere, dann zum Verkauf stellen. Effekt daraus, den man dann hat, wenn ich das wirklich so feststelle, also wenn ich nochmal ganz tief drüber nachdenke, ob mir die Position ein Tick zu groß ist, was ein mögliches Ergebnis sein kann, dann werde ich das in den nächsten Tagen feststellen, euch auch kurz was dazu sagen, aber kann dann quasi diese Verluste aus dieser Position nehmen und habe hier die neue Position in der Größenordnung, in der ich sie haben will, also in einer gegenüber dem Ursprungsinvestment verdoppelten Größenordnung eben neu aufgebaut haben. Das ist der Hintergrund zu dem 2.000 Euro Kauf hier. Und damit kommen wir jetzt, zum absoluten Elefanten im chinesischen Aktienraum. Eine halbe Billion Dollar Marktkapitalisierung bringt das Unternehmen auf die Waage. Es sind 453 Milliarden Euro. Wir reden über Tencent, die an so vielen Stellen ganz offensichtlich mit dabei sind, insbesondere mit WeChat, die ja über das Thema Kommunikation deutlich hinausgeht, die im Grunde genommen das umgesetzt haben, was Elon Musk angeblich mit X-Wort, nämlich eine Kommunikation und vor allen Dingen auch Payment-Plattform daraus zu bauen, ein riesiges Beteiligungsportfolio haben, unter anderem ja auch an unserem Partner Scalable eine Beteiligung mit haben. Aber Frank, dein Eindruck zu Tencent, zu diesem Dinosaurier will ich nicht sagen, das hat eine gewisse Gefahr, aber zu diesem absoluten Ozeanriesen,
Aussterben davon.
Ja, genau, zu diesem absoluten Ozeanriesen des chinesischen Aktienmarktes und der chinesischen Unternehmen, die börsennotiert sind.
Also sozusagen WeChat ist aus dem chinesischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, es integriert sich immer tiefer in den chinesischen Alltag und funktioniert so reibungslos, dass man sich überhaupt keine Gedanken macht, dass es mal Zeiten gegeben hat, wo man Scheine aus Geldbeuteln holen musste oder Kreditkarten mit irgendwelchen PIN-Codes eingeben musste und durch irgendwelche Geräte ziehen musste und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, und zwar, ob man eine Stange Lauch kauft oder ein Auto, sozusagen. WeChat und Alipay auf der anderen Seite sind überall dabei. Sehr, sehr stabil, sehr unkompliziert, sehr intuitiv. Also ein wirklich ganz starkes Produkt, von dem man sich nicht, von dem man sich dann schon wundert, dass wir das nicht hingekriegt haben. Auch natürlich ein Produkt, das zur Überwachung eingesetzt werden kann. Damit sind die Geldflüsse nachvollziehbar. Mit dem praktischen Verschwinden von Bargeld, also mit größeren Mengen Bargeld, brauche ich in China gar nicht zu wedeln. Die Zeiten sind vorbei. Das hilft Korruption auf der einen Seite, ist aber auch ein, öffnet die Tür auch für politische Überwachung, ist klar. Das ist diese Ambivalenz, die diesem System inhärent ist, die man auch nie in die eine oder andere Richtung wegdiskutieren kann. Also wer sagt, WeChat ist nur gut, mit dem muss man eigentlich gar nicht weiterreden. Und genauso ist derjenige, der sagt, WeChat ist nur schlecht und hat nur Nachteile, wahrscheinlich dann auch auf dem Holzweg.
Als ich das letzte Mal in China war, war Bargeldzahlung noch möglich. Du hast jetzt mit einer sehr, sehr hohen Selbstverständlichkeit gesagt, das gibt's quasi gar nicht mehr.
Naja, wann war das denn?
2017.
Ja gut, das sind ja schon ein paar Jahre. Ne? Da sind wir ja schon dann bei 7 Jahren. Das ist ein Riesenschritt. Also die Leute nehmen, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und ich bezahle und habe nur Bargeld, nehmen die das schon. Aber sie sagen halt dann, wir haben kein Kleingeld zum Rausgeben. Und dann wird das Spiel halt irgendwie nicht so attraktiv. Also das ist die Situation im Alltag. Das heißt, das ist wirklich aus dem Alltag praktisch verschwunden.
Ja, und wenn man jetzt als Langnase, also jetzt möglicherweise hat ja der ein oder andere vor, alleine schon aus den Anregungen dieser Sendung, er möchte unbedingt mal mit einem autonomen Fahrzeug fahren oder er möchte mal in ein Restaurant gehen, wo es diese lustigen Roboter gibt, aber er hat jetzt Angst davor nach dem Motto, jetzt kann er ja gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Wie einfach ist es denn für eine Langnase wie mich oder eine Langnase aus der Zuschauerschaft in China dann in ein Restaurant oder irgendwo hinzugehen und irgendetwas zu bezahlen? Muss er dann quasi WeChat haben, wird es erwartet? Oder jetzt mal ganz profane Frage, geht Apple Pay auch?
Also es ist inzwischen möglich, seine ausländische Kreditkarte mit WeChat zu kombinieren. Da hört man mal dies, mal jenes. Bei manchen Leuten ist es ganz einfach. Andere haben da große Schwierigkeiten. Und ich kann natürlich großen Hotels kann ich natürlich noch mit Kreditkarte zahlen. In guten Restaurants, wo es auch da manchmal eng wird, dann kommen die mit einer Maschine, dann sagen die, es geht nicht. Aber es ist wohl inzwischen viel, viel einfacher als früher, seine Kreditkarte dann mit WeChat zu verbinden. Und dann hat man überhaupt kein Problem. Dann kann man in China sehr einfach bezahlen. Ähnlich läuft das bei Alipay. Und inzwischen, das macht es ja auch einfach, nach China zu reisen. Es ist ja letzte Woche verkündet worden, kann man sogar 30 Tage visafrei sich in China aufhalten. Das heißt, man kann ein Ticket kaufen und sofort losfliegen.
Ja, in der Tat. Das ist etwas, also ich habe noch diesen Besuch bei der chinesischen Botschaft in Berlin vor Augen, wo ich mit meinem damaligen Chefredakteur, jetzigen Herausgeber von DZB Media war. Und wir uns dann echt gefragt haben, wie deutlich schreibt er denn da jetzt rein, dass er Journalist ist und mit welchen Zusatzfragen hat er zu rechnen, wenn er das so aufschreibt? Und also wir waren wirklich richtig angespannt, als wir dann darüber geflogen sind. War ja für uns auch das erste Mal, dass wir in dem Land waren, vorher nur in Hongkong gewesen.
Das war ja sehr umständlich und noch, also zumindest beim ersten Mal, wenn man dann ein bisschen öfter da war, ging es, dann kannten die einen schon. Aber das ist jetzt sehr, sehr viel besser. Und ich sag mal, nach den 30 Tagen kann man auch ausreisen nach Hongkong und kommt dann wieder rein. Also das ist eigentlich ein Thema, was, ich sage mal, das Kennenlernen Chinas sehr stark vereinfacht. Wenn jetzt dieses WeChat noch etwas ruckfreier sozusagen sich an eine internationale Kreditkarte binden lässt, dann steht eigentlich nichts mehr im Wege. Dann braucht man nur noch ein gutes Übersetzungsprogramm, eine Übersetzungs-App im Smartphone. Und dann kann man sich eigentlich in China wie zu Hause bewegen.
Ja. Bleiben wir noch einen kleinen Moment, bevor wir dann auch zum Schluss...
Die Züge sind auf jeden Fall pünktlicher als in Deutschland.
Gut, das ist jetzt inzwischen auch nicht mehr so. Die Züge sind inzwischen in Italien pünktlicher als in Deutschland. Also es kommt aus allen Richtungen. Bevor wir zum Ende kommen, nochmal zurückkehren zu einer Tencent. Auch da nach Gegenargumenten aus deiner Sicht. Wir sind jetzt sehr, sehr stark auf WeChat rumgeritten. Es ist ja dann so ganz nebenbei noch der größte Videospielverlag der Welt, der da unglaublich viel macht und wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, auch in deinem Leben stattfindet. Wo ist es so? Und natürlich auch die Frage, gibt es auf Basis dessen, was dir da so einfällt, Gegenargumente, die hier gegen eine Aufstockung der zwar etwas teurer bewerteten, aber dafür eben auch mit einem umfangreichen Beteiligungsportfolio aktiven Tencent Holding spricht?
Ja, also Gaming ist natürlich etwas, was man vielleicht in unserer Generation ein bisschen unterschätzt als Markt, als Branche. Aber bei den, ich sag mal, 20-Jährigen spielt das natürlich eine zentrale Rolle im Leben. Darüber wird auch viel Konsum kreiert. Das darf man nicht unterschätzen, dass Tencent das in relativ kurzer Zeit geschafft hat, sich da zu einem Mega-Player zu entwickeln. Auch da kann man das natürlich kritisieren. Die Screenzeiten von jungen Leuten sind zum Teil verheerend und Tencent trägt dazu bei. Auch da hat man das Thema natürlich politische Überwachung. Die sind natürlich im geopolitischen Kräftemessen, ich sage mal, auf der Watchliste des Westens. Das ist auch klar. Und da kann man relativ wenig einschätzen, was Donald Trump zu diesen Themen einfällt. Bei TikTok hat es ja schon den Versuch gegeben, TikTok zu zwingen, das Amerika-Geschäft an einen Amerikaner zu verkaufen mit einem Ultimatum. Und das hat der TikTok-Owner ganz kaltblütig ausgesessen mit dem Argument, die amerikanische Regierung wird ja nicht zwei Wochen vor der Wahl den ganzen Jungwählern das TikTok abdrehen. Und tatsächlich hat nie wieder jemand über dieses Thema gesprochen. Also das muss man dann auch sehen, dass die Sachen dann auch zum Teil so erfolgreich sind, dass es politisch riskant ist, dagegen vorzugehen.
Und Bildschirmzeiten sind ja ein internationales Problem. Also das Problem hat man ja nicht nur in China, sondern eben auch in den USA, in Europa, ob nun durch chinesische Angebote oder die Angebote aus dem Silicon Valley, ist dabei ja relativ egal.
Genau. Und das ist aber ein riesen soziales Problem, was da sich auftut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik da sozusagen auf immer und ewig dran vorbeischaut. Und das wird natürlich auch die Aktienperformance von solchen Unternehmen beeinflussen. Aber generell, wenn man sagt, Innovationskraft oder Stichwort Innovationskraft, Stichwort Wirtschaftlichkeit, dann ist das ein Unternehmen, von dem wir noch viel erwarten werden, von dem ich jetzt nicht sagen würde, das hat seinen Zenit schon erreicht. Überhaupt nicht.
Und während hier gerade noch die Order versucht wird, durchgeroutet zu werden, weil bei GetEx gerade der Briefkurs, der für mich ja maßgeblich ist, ein bisschen nach oben gezogen wurde, warte ich hier mal ab und sage euch noch, dass hier eben das Umsatzwachstum auch auf einer anderen Wachstumsdynamik erstens aus der Vergangenheit kommt und auch in die Zukunft projiziert wird. Denn in 25 werden 90 Milliarden US-Dollar, in 26 98 Milliarden US-Dollar erwartet und eben ein Gewinn, der dann auch in 26 auf 3,62 steigt, also wo dann ein 26er erwartetes KGV eben auch in einem recht attraktiven Bereich ist, insbesondere wenn man das Wachstum dann nochmal mit hereinzieht. Aber nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Das ist jetzt hier nicht China-Aktien kaufen mit Frank, sondern das war im Grunde genommen auch mit der ausschlaggebende Faktor zu sagen, so ein Format möchte ich hier ganz gerne haben. Ein sehr niedrig bewerteter Aktienmarkt, niedrig bewertete Titel, die man mit denen man sich beschäftigen kann, mit denen man auch Innenansichten von einem absoluten Experten und von einem 30 Jahre lang in China lebenden Menschen bekommen kann und wo wir eben auch ein Thema haben, was uns regelmäßig begleitet in den Nachrichten und jetzt eben auch regelmäßig begleitet bei Echtgeld TV. Und das soll es dann eben zur ersten Folge von Let's Talk China gewesen sein. Wir starten im Jahr 2025 mit wir werden mehrere Sendungen in 2025 machen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, welche Schwerpunkte ihr euch wünscht, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dir sage ich an der Stelle erstmal danke fürs Dabeisein, Frank.
Sehr gerne. Und wenn man noch nicht genug hat, kann man auch mal in das Buch gucken. Ich weiß, es ist unpopulär.
Nee, gar nicht. Bücher das ist eine super lesen, Empfehlung. Es ist ja Weihnachten.
Es ist Weihnachten und man kriegt doch ein bisschen ein wenig differenzierteres Bild. Und ich glaube, das braucht man, um auch um die Aktienmärkte, um die Wirtschaft realistisch einschätzen zu können. Deswegen kann ich das nur empfehlen, gerade das Buch mit den 100 Kurzgeschichten, die kann man in beliebiger Reihenfolge lesen. Ich habe es übrigens auch selber eingesprochen. Kann man auch hören, kann man auch schneller laufen lassen, dann ist man schneller fertig, das geht alles. Aber wir müssen uns mehr mit China beschäftigen, so oder so. Und das ist vielleicht ein ganz guter Weg. Und ansonsten kann man sich auch über LinkedIn mit mir verbinden. Und da schaue ich da mal so einmal die Woche genau in irgendeine Ecke dieses Riesenreiches etwas genauer hin.
Und genau bei der Thematik, LinkedIn würde ich unbedingt unterstützen, da dem Frank folgen, weil er ein sehr, sehr schönes Format hat, wo er Slides quasi ablaufen lässt, da auch eine spannende Serie schon mal zu dem ganzen Thema Mini-Reaktoren gemacht hat, also wie Atomenergie auch in China gelebt wird. Energie wird natürlich auch ein Thema sein, dem wir uns 2025 mal zuwenden, wie da der chinesische Ansatz eigentlich aussieht. Die gehen nämlich das Thema Technologieoffenheit mal komplett konsequent an. Und ansonsten nochmal, China to go, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 100 innovative Trends und erhellende Einblicke. China to go reicht bei der Buchplattform eures Vertrauens. Und Chin Jin wird halt, wenn man das Buch von Frank eingesprochen gehört hat, geht das in diese Form in den Sprachgebrauch über, denn so wird's, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gesprochen, zumindest hast du es in meiner Wahrnehmung so das ganze Buch über eingesprochen, geschrieben wird es Shenzhen, also Shenzhen. Und da geht's um diese Stadt, diese Megacity, wo so viele Trends auf uns alle einprasseln. Das war die erste Folge.
Silicon Valley.
Genau, das war die erste Folge von Let's Talk China mit Frank Sieren ab 2025 regelmäßiger auf Echtgeld TV. Und wir wünschen euch jetzt A, gute Weihnachtseinkäufe, B, bleibt nicht nur bis dahin, sondern auch darüber hinaus gesund, darüber hinaus außerdem investiert und vor allen Dingen bleibt dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin und heute mal auch aus Peking.